Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Heute ist Donnerstag, der 6. März und ja, es ist nicht mehr Guten Morgen, deshalb einen wunderschönen guten Tag. Aber das Gespräch, was ich gerade geführt habe mit dem Geiger Christian Tetzlaff, das ist mir so wichtig, dass ich nicht bis morgen früh warten wollte, sondern es gleich online stellen wollte. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, in den letzten Tagen hat Christian Tetzlaff ein großes Interview bei der New York Times gegeben und dort angekündigt, dass er seine kommenden Konzerte in den USA absagt. Aus Protest gegen die Politik von Donald Trump. Wir haben darüber auch hier bei Backstage Classical berichtet. In den sozialen Netzwerken gab es sehr, sehr viel Unterstützung für Christian Tetzlaff. Es gab auch Kritik. Einige haben gesagt, warum muss jetzt unbedingt ein deutscher Künstler gegen die Politik in den USA demonstrieren? Fakt ist, dass der Protest gegen die Politik von Donald Trump gerade unter Kulturschaffenden relativ leise ist. Wir haben von Renée Fleming gehört, die sich aus dem Kennedy Center zurückgezogen hat. Maren Alsop, die Dirigentin, hat gerade ein Interview gegeben, sich klar positioniert. Aber einen richtig großen Aufschrei gibt es nicht. Ich habe Christian Tetzlaff angeschrieben und gefragt, ob wir uns nicht nochmal drüber unterhalten wollen. Und nach einigem Überlegen hat er gesagt, ja, auch deshalb, weil es ihm wichtig ist, vielleicht noch mal etwas ausführlicher zu erklären, warum er das Interview gegeben hat, was seine Position ist und auch, warum man als Europäer sich durchaus jetzt einmischen sollte. Ich finde, herausgekommen ist ein unglaublich spannendes Gespräch über die Situation in den USA und über die Frage, welche Rolle Künstlerinnen und Künstler haben, um eine offene, demokratische Gesellschaft zu behaupten. Ich freue mich, dass er jetzt am Telefon ist. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Christian Tetzlaff.
Guten Morgen, Herr Brüggemann.
Das muss wahnsinnig was auf Sie eingestürzt sein. Ich meine, die New York Times, hat man dann wahrscheinlich gemerkt, ist eine relativ große Zeitung. Was waren die Reaktionen, die Ihnen entgegengekommen sind?
Also die Reaktionen, die an mich kommen, sind eigentlich alle unterstützend aus den verschiedensten Reaktionen. Danke oder wir sind froh, dass Dinge angesprochen werden. Das ist der Hauptthema. Mhm. Aus Leuten mit ukrainischem Hintergrund schlicht und einfach mit Tränen. Vielen Dank, dass wir wahrgenommen werden auf die Art sowas. Ich habe selber keine Möglichkeiten, also ich habe keine Social Media oder irgendwelche Plattformen, dass ich was sehe, sondern ich bekomme nur von Freunden Dinge weitergeleitet, wo sozusagen natürlich gefiltert ist, alles was mit Hass oder so
das
zu tun hat.
Ist ja manchmal auch ganz gut, wenn man da nicht aktiv und jeden Tag bombardiert wird mit dem Kram. Was mir auffällt, ist tatsächlich überhaupt, wenn wir aus Europa nach Amerika gucken, der Protest ist relativ ruhig. Ich glaube, neue Umfragen gibt es, dass immer noch 48% der Amerikanerinnen und Amerikaner diesen Trump-Way für gut heißen, 52 dann jetzt nicht mehr, aber trotzdem, dass es auch in Künstlerkreisen relativ ruhig ist. Also man hat von Renée Fleming gehört mit dem Kennedy Center. Man hat jetzt, Maren Alsop hat was gesagt, sie in der New York Times. Wie wichtig ist es, dass Künstler dann auch Positionen beziehen? Oder was treibt Sie dazu, zu sagen, ich als Künstler sehe es auch als meine Verantwortung, als ja, politischer Mensch aufzutreten?
Es ist enorm wichtig und ich trete überhaupt nicht als politischer Mensch auf. Was ich nicht begreifen kann, ist, dass im eigenen Land werden ja die Leute entsetzlich verletzt. Wenn man liest, Zehntausende der Behörde werden entlassen, dann gibt es großen Jubel, weil viele Leute finden, ja, jetzt wird Geld eingespart. Aber das waren Leute, die ihren Job ganz normal bekommen haben. Die haben dafür studiert und haben sich da beworben, sind eingestellt worden, haben teilweise für wunderbare Dinge gearbeitet, werden entlassen, aber gleichzeitig auch mit Hohn überschüttet von sehr vielen Leuten. Endlich der Deep State wird ausgerottet. Für die Leute, die tatsächlich ganz an diese Verschwörungstheorien glauben, muss man das so akzeptieren. Für alle anderen werden Leute auf die Straße gesetzt und Familien in Unglück gestoßen, ohne dass irgendjemand eine Lanze bricht. Ich habe von keinem Dirigenten gehört, der gesagt hat, mich bedrückt es sehr, dass meine amerikanischen Mitbürger illegal aus ihren Jobs geschmissen werden. Ich möchte die Hälfte meiner Gage zur Verfügung stellen, um einen Fonds zu gründen, wo diese Leute dann finanzielle Unterstützung erhalten.
Warum? Wie erklären Sie sich das, dass das so ruhig
ist? Ich habe keine Erklärung.
Weil das macht mir auch Angst. Das macht mir einfach Angst, wie man auch sieht, jetzt gestern mit der Speech im Kongress von Trump, wie affirmativ eine Gesellschaft plötzlich wird. Also auch innerhalb der Republikaner in Amerika, innerhalb der Kultur. Ich habe das in Österreich gemerkt. Es stand ja kurz an der Wand, dass Kickl, also ein FPÖ-Mann, Kanzler wird. Mhm. Auch da waren die Kulturinstitutionen, statt aufzustehen, die sonst immer aufstehen, ja, waren ganz ruhig, waren in so einer Art Schockstarre und haben wie vor der Schlange gesessen und die Klappe gehalten. Wie erklären Sie sich das?
Ich spreche mit vielen amerikanischen Musikern und mit meinen Agenten und auch mit Freunden. Ich höre alles von, ja, was sollen wir denn machen? Und ich bin depressiv. Wir denken ja auch alle so. Bis zu, von Agentenseite, wir haben bisher nirgendwo irgendwas gehört. Die einzige Chance wäre, wenn jeweils diese Gruppen richtig aufstehen, wie bei uns ein Streik entstehen würde, der manchmal nervend ist, aber doch etwas bewegt, so dass man sich irgendwo treffen kann. Wenn absolute Stille herrscht, wie in Amerika, dann sehe ich in 4 Monaten sehr viel weniger die Chance, noch irgendwo zu reden.
Nochmal, mich schockiert das tatsächlich auch und ich finde es schon herausstechend, dass ausgerechnet, mit Verlaub, aber irgendein Geiger aus Deutschland da jetzt in der New York Times auftreten muss, um überhaupt mal was in Bewegung zu setzen. Das ist ja schon wirklich merkwürdig. Ne? Also diese Stille und dieses Vakuum, das wir so wahrnehmen. Auf der anderen Seite habe ich, im Gegensatz zu Ihnen, muss ich von Berufswegen auf diesen Social-Media-Kanälen sein und neben dem vielen Lob, das Sie bekommen haben, ist eine Kritik, die sagt, ja, aber was mischt der Tetzlaff sich eigentlich da in die Geschäfte von Amerika ein? Das werden Sie ja mit Sicherheit bewusst gemacht haben.
Ja, nee, das verstehe ich ja auch total. Das ist ja auch eine vollkommen absurde Position, weil ich immer sage, wenn du politisch kritisierst, dann tu das da, wo du bist, da, wo du was verändern kannst und wo sozusagen deine Gesellschaft mitverantwortlich ist dafür. Ich fahre ja darüber auch und zahle meine Steuern an den Staat, habe das Gefühl, das ist nicht richtig. Und vor allem dieses, es ist nun eine faschistische Ideologie am Werke. Das heißt, eine Gruppe von, ich muss es sagen, reichen weißen Männern usurpiert das Land nach einem ziemlich genau festgelegten Plan. Und jede bürgerliche Freiheit wird nach und nach abgeschafft. Jetzt bin ich ein alter weißer Mann und habe zum Beispiel keine Schwierigkeit. Ich darf da einreisen und krieg mein Visum und arbeite. Aber gleichzeitig werden Tausende entlassen, kriegen ihr Geld nicht mehr. Und wenn ich eine mexikanische Frau wäre, würde ich im Moment vollkommen andere Probleme haben mit allem. Es wird den Venezolanern, die einen Sondervertrag hatten, dass sie arbeiten dürfen und Bleiberecht auf eine gewisse Art, das wird einfach mit einem Federstrich entfernt. Und dann soll ich einfach weiterkommen. Naja, mir passiert nichts. Für mich ist das gut. Ich verdiene da gut. Es ist mein Hauptland, wo ich arbeite, immer gewesen. Daraus nur ziehe ich eine gewisse Berechtigung zu sagen, ich mag nicht Teil davon sein. Und das Schlimme ist ja, wovon ich Teil bin, das sind ja sehr, sehr viele wunderbare Menschen, wunderbare Orchester, denen ich ja dankbar bin, dass sie mich einladen. Also ich schneide natürlich hauptsächlich mir ins eigene Fleisch und jedes Konzert, das dort gebraucht wird, das kann ein anderer Geiger spielen und da ist erstmal keine Not.
Auf der einen Seite, wir hören dieses laute Schweigen, auf der anderen Seite sagen Sie, Sie haben viele Freunde, gerade in der Klassikszene in den USA. Was wird denn da unter der Hand gesprochen? Ist da die pure Angst? Ist da eine Ignoranz? Wie nehmen Sie die Atmosphäre in der Kunst wahr? Weil wir sehen das ja, wir sehen das mit dem Kennedy Center, wir sehen, dass da Programme geändert werden, wir sehen, dass auch schon ganz massiv in Kultur eingegriffen wird, fängt an mit Schulbüchern, die zugelassen werden oder nicht zugelassen werden. Also da passiert ja auch auf unserem Sektor der Kultur wahnsinnig viel. Wie ist denn die Stimmung unter den Freundinnen und Freunden, die Sie da haben?
Ja, ich habe gerade vor 3 Wochen habe ich mit dem Chicago Symphony Orchestra 3-mal Sibelius gespielt und viele Leute da getroffen. Und der Elefant ist im Raum und keiner sagt ein Wort außer: Ah ja, es ist alles scheiße. Klar, Kennedy Center, dass da jetzt jemand absagt, weil Trump es direkt selber übernommen hat, das ist natürlich eigentlich eine selbstverständliche Nummer, eine leichte Nummer.
Eigentlich. Ja.
Und es ist das Einzige, wovon ich bisher gehört habe. Aber jetzt ist zum Beispiel die Frage, die Chicago Symphony wird eine Tournee haben, die eigentlich ins Kennedy Center geht. das San Francisco Pride Orchestra ist ausgeladen worden, darf nicht spielen. Gehst du jetzt dahin, wie, sagen wir mal, Richard Strauss sofort für Bruno Walter eingesprungen ist, als der als Jude nicht mehr dirigieren durfte? Machen die das? Und wenn die das machen, haben sie natürlich, um jetzt detailliert zu werden, hat man die Gleichberechtigung von Homosexuellen und Heterosexuellen und all diese Dinge, die in der amerikanischen Gesellschaft lange als sehr wichtig angesehen wurden, müsste dann ja zu enormen Konflikten zu homosexuellen Mitgliedern des Chicago Symphony führen. Aha, also ich spiele jetzt hier, die durften nicht, weil sie es gesagt haben. Dann sind wir also bei Don't Ask, Don't Tell Policy vom Militär, wo natürlich sowieso gnadenlos aufgeräumt wird mit allen Leuten, die nicht in das Männerbild passen. Alles per Dekret und alles nachlesbar. Es passiert nichts im Geheimen. Ja, und ich merke, ich spreche jetzt mit Ihnen hier und atme schwer, weil ich aufgeregt bin. Ich könnte auch sagen, oder jemand kann sagen, naja, was mischte ich in Deutschland da ein? Das ist aber leider vollkommen zu kurz gegriffen. Ja. Das betrifft ja uns jetzt jeden Tag. Es betrifft uns, dass eine Bevölkerung sich hat so von Geld begeistern lassen, dass sie sagen, wir wählen für jemanden, der sagt, wir werden so viel Öl bohren wie möglich. Wir werden mit Putin zusammen in der Arktis nach Öl bohren. Ja. Meine Kinder werden schneller ein schwieriges Leben haben aufgrund dieser Entscheidung, die von der Mehrheit der Amerikaner getragen wird. Das heißt noch immer nicht, dass man natürlich unbedingt mit den anderen zusammenarbeiten möchte, unterstützend wirken möchte. Aber gleichzeitig muss man erstmal sagen, Amerika hat uns beschissen. Und was auch immer wir uns anhören müssen, was nicht mehr Kritik unter Freunden ist, sondern was ihr Zwerge, ihr habt ja keine Ahnung, was auf euch zukommt, wenn ihr nicht so euch verhaltet, wie wir das wollen. Man muss eben leider sagen, die 52%, es gab keinen Teil der Agenda von Trump und den Republikanern, die nicht vor der Wahl eindeutig ausgesprochen wurde.
Absolut. Ich glaube, das hat mich auch tatsächlich durch Ihr Interview nochmal so aufgerüttelt. Also ich glaube, wir sind ungefähr gleiche Generation, beides weiße alte Männer. Ja, wir haben in der Schule gelernt über Geschichte und Sie haben eben schon Richard Strauss und Bruno Walter gesagt. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber schon in der Trump-1-Administration hat man so gedacht, in meinem Alter, oh Mann, ey, das erinnert mich schon sehr an alte Zeiten, die wir in der Schule gelernt haben, die nie wiederkommen sollten. Und wenn Sie jetzt tatsächlich auch dieses Richard Strauss-Bild sehen und in dieser Trump-2-Administration jetzt sehen, wie die Kultur schweigt, wie die Menschen schweigen, wie ein, was Sie eben gesagt haben, wie ein ganzes Land da so still reinrutscht in eine, und man muss es ja so sagen, immer größer werdende Diktatur. Man versteht tatsächlich die Welt nicht mehr, oder?
Ja, und ich hab mit dem fantastischen Jeremy Eichler gesprochen, der das Buch Echo der Zeit geschrieben hat über das Verhalten von Musikern um die Zeit des Zweiten Weltkriegs rum. Und habe mich als erstes an ihn gewandt, weil das eben so viel des Themas sich wiederholt. Er und auch meine Agentin sagten, es sind eben die Parallelen zu 1933 sind so unübersehbar. Und die Blaupause von dem Think Tank 25 sieht eben ganz genau die Ausschaltung der Institutionen als ersten Schritt vor. Heute wurde das Bildungsministerium aufgelöst. Das heißt, die Vorgaben für Schulen, was gelehrt werden kann, sind jetzt ohne übergeordnete Direktive. Und welcher Lehrplan das ersetzen soll, dazu muss man nicht erst Harry Potter gelesen haben und wissen, wie Umbridge mit der Schule umgehen möchte. Das ist schon impliziert, auch mit der Direktive. Es ist alles zum Nachlesen, dass Menschen, die merken, dass Lehrer im Unterricht Dinge sagen, die nicht mit den neuen Richtlinien übereinstimmen, gemeldet werden sollten. Und die Geschwindigkeit, kann ich nachvollziehen, ist so atemberaubend, dass man das Wort, was immer kommt, Schockstarre von Amerikanern, nachvollziehbar ist. Aber für mich gibt es wirklich nur dieses Fenster jetzt. Bevor der Vorhang runter ist, noch was zu sagen, ohne dass man Repressalien befürchten muss.
Und ich glaube, das haben Sie auch vorgemacht mit diesem Interview. Ne? Also es ist für mich auch so, dass eben dieses, guck mal, es geht ja. Man kann das einfach sagen, es wird gedruckt, es wird gehört und es tut nicht weh. Ja? Also selbst Sie sagen ja auch, die Resonanz war ja erstmal auch überhaupt, dass man sich solidarisieren kann mit Ihnen, dass man merkt, dass es da welche gibt, die genauso denken wie Sie.
Das ist doch die Hoffnung, dass die Leute halten, ja, dass sie aus den Löchern kommen können. Ich habe auch eine ganz persönliche Motivation. weil ich gelernt habe im Leben, wenn man Dinge erlebt, die einen bedrücken oder ärgerlich oder wütend machen, ist die psychologische Richtigart zu sagen, ich muss das aussprechen und ich muss es zurückgeben und zur Not sogar schreien, was meine Aktion nur war.
Wie geht es Ihnen jetzt damit?
Ja, es ist einfach bitter, etwas, diese herrlichen Städte, die herrlichen Seele und die Freunde und so zu sagen, vorbei und aus. Ich bin 58, ich glaube, ich kann nicht sehen im Moment, und sonst bin ich immer Optimist, dass jetzt in ein paar Jahren, weil es ja doch nicht so toll war, diese Administration abgewählt wird. Das,
nein, wir denken
so
auch
sieht
nicht,
das politisch nicht aus.
Wer weiß, das ob heißt, es dann überhaupt noch Wahlen gibt. Ja,
das heißt, wenn ich dann, sagen wir mal, positiv denke und in 8 Jahren, ja, dann wer weiß, wie das mit meiner Geigerei ist. Das ist ein ganz anderes Thema. Also für mich ist die Entscheidung bitter, bitter und hat mich viele Nächte gekostet. Aber ich kann auch komischerweise jetzt, weil sind natürlich gerade, ich habe das vor 3 Wochen entschieden, was allein in diesen 3 Wochen passiert ist, sagt mir, wenn du das vor 3 Wochen nicht entschieden hättest, dann würdest du es heute entscheiden. Nein. Und was mir Jeremy Eichler geschrieben hat, jetzt auch nach dem Artikel war, danke für die guten Worte und die wichtigen Worte. Ich hoffe, dass sich viele Menschen dein Verhalten und deine Meinung anschließen werden. Und das war für mich neu und das habe ich irgendwie gerne gehört, weil da steht noch so ein ganz bisschen Hoffnung drin, dass wenn jetzt im Idealfall alle sagen, stopp, eine Woche innehalten, wenn wir wirklich gesehen werden wollen, dann gehen alle, die mit den Amerikanern von Minderheiten und von Entlassenen irgendwas am Hut haben, gehen morgen auf den Times Square. 1,5 Millionen Leute. Und alle Orchester sagen, wir können nicht akzeptieren, dass ein Orchester ausgeladen wird, nur weil die Mitglieder homosexuell sind. Oder was immer kulturell passiert und was gesagt wird. Die Republikanische Party hat ja den FBI-Direktor bestätigt, der Kinderbücher über Trump zu schreiben und deswegen FBI-Direktor zu werden. Das ändert an das Absurditätenkabinett von Hitler, von Straftätern, Blödsinnigen und Speichelleckern.
Absolut.
Es gibt noch eine ganz wichtige Sache, weil dieser Podcast ja in Deutschland ist. Es gibt auch hier eine solche Verehrung für Reichtum, für reiche Leute. Und dieser Gedanke, dass wenn jemand wie Musk oder Bezos oder Zuckerberg so reich geworden ist, müssen die ja intelligent sein und wissen, wie man Deals macht und wie man mit Wirtschaft umgeht. Ich glaube, bei einigen kann ein Teil davon gestimmt haben. Aber was wirklich zu Reichtum führt, ist, wenn man sich über Gesetze hinwegsetzt, wie es Musk die ganze Zeit tut, versucht er sogar bei uns in Deutschland die Gewerkschaften zu umgehen. Ich nenne diese noch nicht direkt Betrüger, aber zum Beispiel Bezos die Washington Post zu übernehmen und dann die Policy zu ändern, dass man nicht mehr gewisse Dinge einfach nicht mehr drucken darf. Zuckerberg unglaublicherweise den Faktencheck direkt abzuschaffen, wenn Donald Trump das möchte, um mehr Geld zu generieren. Ich denke, was mehr in uns allen entstehen sollte, ist, dass Leute mit dieser Art von Reichtum, wie auch immer sie es erworben haben, ob sie es geerbt haben, durch Unrecht erworben haben oder tatsächlich durch eine geniale Idee. Wenn jemand die Hälfte davon in gewissen Zeiträumen immer abgibt, um Bildung und Armut zu bekämpfen, Bildung zu fördern und Armut zu bekämpfen, dann kann man das irgendwie schätzen und rechtfertigen, dass jemand so viel aus den Gesellschaften zieht an reiner Geldmasse. Sonst kann man es nicht.
Es ist im wahrsten Sinne des alten Wortes asozial. Ja, es ist tatsächlich Geld durch Asozialität. Ja, also, und das ist natürlich die ganze Policy auch von Trump und dieser ganzen wirtschaftsgetriebenen und egozentrisch Geldmacherei und The Deal machen ist natürlich ein unglaublich asoziales Verhalten, was unserem Verständnis von Politik diametral entgegensteht.
Ja, Politik, aber vor allem unserem Verständnis von Moral. Diese ganzen Bilder von dem, dass man für die Gemeinschaft da ist und dass man deswegen glücklich sein kann und dass man Freunde hat und auch andere Länder als Freunde, wird mit einer solchen Freude weggeworfen, als ob Amerikaner tatsächlich besser wären als Menschen.
Lassen Sie uns ganz kurz nochmal, weil ich glaube, wir sind mit diesem Amerika-Bild leider vollkommen d'accord. Lassen Sie uns zum Schluss nochmal einmal ganz kurz auf uns gucken, auf Europa, denn hier tut sich ja jetzt schon was, ja. Also ich glaube, auch unsere Schocksstarre beziehungsweise unsere Unentschiedenheit und unsere trügerische Hoffnung, dass schon irgendwie alles werden wird, die ist jetzt endgültig mit der Visite von Zelensky im Weißen Haus kaputt gegangen. Und wir sehen, dass Europa sich zusammentut, dass man auch Leute wie Orban draußen lässt, dass man sagt, wir sind das Europa der Willigen, dass sozusagen sich ein neues, handlungsfähiges Europa formiert, in dem dann ja auch tatsächlich ein kulturelles Erbe wieder eine Rolle spielt. Ja, momentan geht es natürlich um Politik und um Geld und um Krieg, aber Europa ist natürlich dann auch schon identifiziert durch sowas wie Kultur. Wie blicken Sie denn auf die Zukunft von Europa? Also wenn wir dieses düstere Bild der USA malen, glauben Sie, dass wir uns zusammenraffen können? Wenn ja, wie und welche Rolle spielen dann wieder wir als Kulturschaffende dabei?
Also die erste Frage ist natürlich politisch zu beantworten. Welche Regierungschef werden in den nächsten Jahren die einzelnen Länder anführen? Wird es Le Pen sein, obwohl sogar die sich von der Brutalität distanziert hat, mit der die ukrainischen Soldaten im Stich gelassen werden, dadurch, dass jetzt die Informationen nicht mehr weitergegeben werden.
Ja, auch Meloni, muss man ja sagen, ist noch relativ standhaft Ukraine-treu. Ja.
Ja, aber da bin ich wirklich nicht so hoffnungslos. Ich rede jetzt am liebsten mal über Deutschland. Natürlich ist es betrüblich, dass wir 20% bei einer Partei haben, die gerne mal alles, was schief geht, den Ausländern und den Immigranten anlastet und die vielleicht auch nicht gerade für politische Gemeinsamkeit und Unterstützung der Schwachen in Deutschland ankämpft. Aber 20% sind beschämend, lassen sich aber vielleicht doch durch bessere Kommunikation von der Regierung und vielleicht durch eine wirtschaftlich leichte Besserung auf 15 reduzieren. Und damit muss man dann einfach politisch umgehen. Aber es ist nicht die Katastrophe, die es in anderen Ländern ist.
Aber wir sind ziemlich allein so langsam, ja, das muss man auch sagen.
Aber wie gesagt, in der Politik, es passieren die ganze Zeit die unglaublichsten Wolken. Also wer hätte gedacht, dass Großbritannien relativ schnell auf einen, sagen wir mal, solideren Diskurs und berechenbare Politik zurückkehrt nach den Jahren vorher. Was sagt Hölderlin? Das Rettende wächst auch. Es hat keinen Sinn, das schwarz zu malen. Und da sehe ich gerade in Deutschland, jetzt haben wir, ich bin über so vieles, was ich sage, verwundert, aber jetzt haben wir eine Koalition, die man irgendwo noch in der Mitte verorten kann. Ja. Und die kann vielleicht wirklich daraus schöpfen, dass es in Deutschland viele Leute gibt, die das Gute wollen. Und wenn man das ein bisschen mehr ausspricht und ein bisschen besser kommuniziert und das Gemeinschaftsgefühl ein bisschen heben kann, was durch alles Mögliche passieren kann in Berlin, allein dadurch, dass man vielleicht versucht, auf der Straße zu lächeln und nicht den anderen a priori als erstes einmal anzumotzen, um zu sehen, wie lustig.
Sie meinen, die Politik fängt im Kleinen an? Das ist ja.
Ja, irgendwo. Ich habe das
in Berlin. Ich bleibe immer dabei. Nicolas Hanankur hat mal irgendwann zu mir gesagt: Wissen Sie, die politischste Oper ist für mich Le Nozze di Figaro, weil wie der Graf mit dem Dienstmädchen umgeht, das ist, wo Politik anfängt. Ja? Da brauche ich kein Nabucco für.
Ja, und ich sage es meinen Kindern in Berlin immer, weil das natürlich miserabel ist, wie man miteinander umgeht. Ich sage, wir versuchen trotzdem morgens zur Kita, habe ich gesagt, als es geht, wir versuchen zu lächeln, denn ganz oft lächelt jemand zurück. Ja. Und das könnte ja ansteckend sein. Und also Sie hören, ich bin trotzdem, im Grunde bin ich immer ein riesiger Optimist gewesen. Jetzt sind die Karten sehr gegen uns aufgetürmt.
Umso mehr ist es wichtig zu lächeln, das glaube ich auch. Ne? Und Lächeln ist ja letztlich auch vielleicht ein Synonym für das, was wir mit Kultur schaffen können. Ja? Also weil man dann immer sagt, Kultur ist unwichtig und jetzt Realpolitik, Realpolitik, Realpolitik. Aber ich glaube, Kultur ist eben auch dieses Lächeln, das wir transportieren können. Guck mal, das ist unser Erbe, das ist unser Humanismus, für den wir eigentlich stehen. Das ist die Musik, die wir sozusagen entwickelt haben. Das ist wie Lächeln, oder?
Ja, und wie Lächeln und Weinen mit jemand anders. Und da kommen wir zurück. Natürlich, ich sehe meinen Beruf, ich sage, es hat nicht so viel Sinn, wenn ich jetzt mein Brahms-Konzert in Amerika spiele. Dadurch sage ich noch nicht 1:1, ja, ihr müsst dem helfen, ihr müsst das und das machen, weil es apolitisch und größer als das ist. Aber hier bei uns Konzerte zu spielen und zu wissen, wir gehören zusammen und von den unterschiedlichsten Couleurs sitzen Leute da und lachen und weinen bei denselben Stellen. Das ist der riesige Wert. Aber was ich noch dazu sagen will, es gibt aber auch mehr Dinge, die man tun kann, um, was ich eingangs gesagt habe, es staut sich ja Wut und Machtlosigkeit und diese ungesunden Dinge an. Wir können auf jeden Fall sagen, wenn man jetzt einen Tesla kauft, unterstützt man direkt die faschistische Politik Amerikas.
Aber wenn man, auch da wenn muss man ja sagen, Amazon wenn man die Tesla-Verkäufe ja anguckt in Deutschland, die sind ja, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube 20% oder so eingebrochen im Januar. Also man sieht ja, es gibt das ja auch diese Verantwortung. Ja, aber es gibt die Verantwortung. Es ist schon mal, ja. Genau. Aber es ist ja schon mal ja da. Ja? Also wir sind nicht
ja,
allein.
Genau, aber deswegen, ist, was ich meine, ja? Deswegen wollte ich die Liste noch fortsetzen.
Bitte, unbedingt.
Das geht leider inzwischen auch und in dieser Position hätte ich mich nie gesehen. Amazon-Bestellungen unterstützen die Demontage der freien Presse in Amerika direkt. Da muss man sich gut überlegen, bin ich dazu noch bereit? Bei Meta sich zu bewegen, unterstützen jemand, der eben in vorauseilendem Gehorsam die Faktenchecks abgeschafft haben, was nicht zu Meinungsfreiheit führt, sondern zu Hassstürmen, das wissen wir. Wir können einfach in unserem persönlichen Verhalten jetzt sagen, einmal eine kleine Unbequemlichkeit hinnehmen und einmal mehr reden über das, was einen bewegt und andere versuchen zu überzeugen, dass Mitleid und Mitdenken für die Gesellschaft genauso wichtig sind wie andere politische Dinge. So zum Beispiel gestern haben wir jetzt hier in Zürich beim Doppelkonzert gespielt, Tanja Tetzlaff und ich. Ja. Und dann haben wir anstatt unserem schönen, erfolgreichen Kudai-Duo die ukrainische Nationalhymne gespielt. Ja. Aber wir haben vorher auch geredet und haben eben darüber gesprochen, dass eben jeder, der wirklich betroffen ist von der Situation, nicht in Trauer und Mitleid nach Hause geht und noch ein Bier mehr trinkt, sondern dass er sagt, okay, ich habe dieses Gefühl, jetzt schicke ich mal 20 Franken an humanitärer Unterstützung an die Ukraine.
Und ich glaube, Herr Tetzlaff, das ist auch, was wir lernen. Und ich glaube, der Anlass unseres Gesprächs ist das Interview in der New York Times gewesen. Aber wir sehen, das ist nur ein Punkt, sondern es ist wirklich, wenn nicht mehrere Menschen aufstehen und sagen, hey, wir stehen noch für unsere Werte und wir werden sichtbar, dann haben wir eh verloren. Und deshalb hoffe ich auch, dass das nur ein Anfang war und dass Sie uns berichten, dass die Leute sich auch hinter einer Stimme vereinen können, zeigt ja, dass wir einfach nur raus aus der Stille müssen. Ich glaube, das ist die größte Aufforderung. Ja. Also Schockstarre zählt ab heute nicht mehr.
Ja, und zu Deutschland muss ich sagen, ich weiß, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, denen es schlecht geht. Aber das muss erstens nicht ein Status quo sein und man muss eben mit allen dran zusammenarbeiten, dass es denen Benachteiligten besser geht. Und das hat es auch immer schon gegeben in der Geschichte, dass es geklappt hat. Und im Vergleich, die Offenheit unserer Gesellschaft und sogar die Sache, wie schlecht es denen geht, die es schlecht gibt, das ist in anderen Ländern schlimmer. Es hilft auch zu sagen, die positiven Dinge zu benennen und
ja,
zu sagen,
absolut.
Wir werden damit zurechtkommen.
Überhaupt zu fragen, in welchem Land wollen wir denn gerade lieber leben? Ja, also das ist ja, das finde ich ja so eine Grundfrage auch an die ganzen AfD-Menschen. In welchem Land wollt ihr denn lieber leben als in diesem Deutschland, was ihr kaputt machen wollt? Also wollt ihr lieber in den USA mit ohne Krankenversicherung leben? Wollt ihr in, weiß ich nicht, China leben oder in Russland? Oder wo wollt ihr denn, welches Land ist denn, macht es denn besser für eine Gesellschaft?
Und dann, genau. Und es ist wichtig, von unserer Seite zu sagen, was man als vielleicht Teile der CDU, SPD, Grünen, war man irgendwie ja stolz darauf, dass wir mit so offenen Armen so viele Menschen aufnehmen und empfangen, dass man darüber wirklich reden darf, dass in einigen Gebieten Deutschland zu weit gegangen ist und wie man damit umgeht, ohne dass man absolut sagt, das eine war richtig und das andere war falsch, sondern wie alle Entscheidungen im Leben muss man dann hinterher nachbessern, aber auch klar zu machen, die grundsätzliche Ablehnung von Menschen mit anderem Hintergrund ist erstens idiotisch und falsch, aber auch für die Wirtschaft von Deutschland sofort der Todesstoß gehört.
Und um das
und das war das Letzte, was ich zu Amerika noch vergessen hatte.
Wollte ich gerade sagen, wenn wir jetzt aus dieser Perspektive nach Amerika gucken, sehen wir ja auch, dass momentan überhaupt nichts gelöst ist, sondern nur Chaos herrscht. Der DAX geht runter, die Preise werden teurer, die Feinde werden größer. Also es ist ja überhaupt null gelöst. Ja, das ist ja das Interessante.
Ja, und das Interessante finde ich, dass ich, als ich sagte, Wenn ich eine mexikanische Frau wäre, würde ich im Moment viel größere Schwierigkeiten haben, nach Amerika einzureisen. Die Tatsache, dass er angeboten hat, eine Goldcard zu machen für Leute, die 5 Millionen Dollar bezahlen müssen und die kommen sofort rein, egal welcher Hintergrund, das ist natürlich so die Pervertierung von dem, was Amerika ist, dass ein amerikanischer Patriot das sehen muss. Ja. Nämlich der Gedanke, du kannst als Tellerwäscher kommen und dann als wohlsituierter Bürger hier in diesem Land leben. Das ist mit diesen Worten so pervertiert worden.
Vielleicht schaffen wir ja, wenn der American Dream schon gerade am Sterben ist, einen European Dream wieder zu erinnern, denn wir haben ziemlich viel Grund zum Träumen und was zu entwickeln.
Ja, das ist ja der große Teil der Trauer ist, dass wir beiden zu einer Zeit aufgewachsen sind, wo viel Entsetzliches abgeschüttelt wurde und durch wirklich schöne Gedanken ersetzt wurde, zu denen man sogar Beethoven spielen könnte. Für den diese Art von Musikschreiben, die Perspektiven öffnet, ins Neue, ins Freie, ins Persönliche, Hauptding sind. Und das war zum Beispiel was in dem Artikel in der New York Times ganz kurz kam, weil ich noch detailliert gesagt habe, wofür steht eigentlich diese Beethoven-Symphonie? Wofür steht Brahms erste? Und wenn wir das einfach spielen, ohne den Kontext mitzugehen, dann machen wir eben Unterhaltung à la Klassikradio. Und das ist so der Feind von allem, woran wir als Musiker glauben.
Genau, unsere Kultur ist immer wieder die Befragung genau dieser Werte. Und deshalb ist es auch wichtig und richtig, dass Menschen wie Sie diese Werte verteidigen, dafür stehen und sie einordnen und darum ringen, die Deutungshoheit zu haben. Und das nochmal, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie das gemacht haben. Ich stehe dahinter und ich glaube, ganz viele auch. Und vielleicht ist es auch von uns mal wichtig, Ihnen das zu sagen, dass Sie da nicht alleine Dankeschön. Stehen, sondern dass es sehr, sehr viele gibt, Herr Tetzlaff, die da mit Ihnen, neben Ihnen, vor Ihnen und an der Seite stehen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie das Wort ergriffen haben.
Vielen Dank Ihnen.
Christian Tetzlaff, der Geiger, über die Situation in den USA, darüber, was das mit uns in Europa zu tun hat und welche Rolle auch Künstlerinnen und Künstler gerade in Umbruchszeiten, in historischen Umbruchszeiten spielen können und vielleicht auch sollten. Viel Stoff zum Diskutieren. Ich freue mich, wenn ihr diese Debatte weitertragt. Natürlich könnt ihr unseren Podcast einfach abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Ihr könnt eine kleine Bewertung dalassen und tägliche News gibt es natürlich auf backstageclassical.com. Ich wünsche euch in dieser verrückten Zeit trotzdem einen schönen Tag und nehmen wir es doch einfach mit Christian Tetzlaff, lächeln wir heute einfach einmal mehr, um die Welt vielleicht im Kleinen ein bisschen besser zu machen. Bis dahin, haltet die Ohren steif.